Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
Fußballspielende Frauen wurden hierzulande lange verspottet. Bis Anfang der 70er Jahre gab es sogar ein Spielverbot des DFB. In der DDR konnten Frauen und Mädchen zwar offiziell Fußball spielen, bekamen aber trotzdem kaum Unterstützung. Solange die DDR existierte, war Frauenfußball nicht olympisch, gehörte nicht zu den medaillenträchtigen Sportarten und wurde daher auch nicht gefördert. Offizielle Meisterschaften, die sogenannte Bestenermittlung, gab es erst ab Ende der 70er Jahre. Am 9. Mai 1990 fand dann das erste und einzige Länderspiel einer DDR-Frauenfußball-Nationalmannschaft statt. Zu diesem Datum hat Paul Hildebrandt, einer der Autoren des nun folgenden Features, einen ganz besonderen Bezug. Denn an diesem Tag wurde er geboren und hat sich auch deshalb für diese Geschichte interessiert. Späte Anerkennung, Frauenfußball in der DDR, ein Nachspiel von Ivy Nortey und Paul Hildebrandt.
Es ist der 9. Mai 1990, ein Mittwoch. 16 Frauen in blauen Adidas-Trikots laufen auf den Rasen des Karl-Liebknecht-Stadions in Potsdam-Babelsberg. Auf den Trikots prangen Hammer und Zirkel in Gold. Über die Lautsprecher ertönt die Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik. An diesem Tag wird Geschichte geschrieben. Die Frauenfußballnationalmannschaft der DDR bestreitet ihr erstes Länderspiel.
In unserem Aufgebot Spielerinnen aus Schlema, aus Potsdam, Jena, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg, Berlin. Und dazu vier Rostockerinnen. Hier war eine von ihnen in Aktion, Katrin Prüß nämlich.
Die DDR-Spielerinnen sind aufgeregt. Ihr Gegner ist das erfahrene Team der GSFR. Der Trainer Bernd Schröder glaubt, die einzige Chance besteht in der Flucht nach vorn.
Der Sinn war, dass wir die Tschechen von unserem Tor weggehalten haben, dann haben wir gesagt, wenn ich mal gucke, was haben wir überhaupt zur Verfügung in der Abwehr? Wir hatten ja nicht viel. Ne? Und da wollten wir eigentlich die Flucht nach vorne, weil wir ein paar Stürmer hatten, wo wir das Gefühl hatten, die können was reißen.
Was die Spielerinnen und ihr Trainer zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, es wird das erste und auch das letzte Länderspiel sein. Denn der Staat um sie herum zerfällt. Auch Monate nach dem Mauerfall demonstrieren Hunderttausende in Leipzig, Berlin und Dresden gegen die Regierung. Wenige Monate später wird die DDR für immer Geschichte sein. Nicht mehr als eine Spiellänge bleibt den Spielerinnen, um sich zu präsentieren. Eine einzigartige Möglichkeit.
Also ich weiß, dass das ziemlich aufregend war, dass man selber auch aufgeregt war.
Wenn man dann die Nationalhymne hört und man macht das erste Länderspiel mit, das ist schon was, ne? Da läuft es in schon ein bisschen eiskalten Buckel runter, wird Schmesser.
Einfach, um sich mal zu zeigen. Und zu sagen, wir haben in der Nationalmannschaft der DDR gespielt. Das ist ja auch ein gewisser Stolz, den man hat.
Es war ein Umbruch und den Umbruch gab es eben auch im Damenfußball, sage ich jetzt mal so.
Dieses Spiel wird das Leben der Fußballerinnen für immer prägen. Es ist die Geschichte vom Versuch, ein Spiel zu gewinnen, das eigentlich schon verloren ist.
Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da.
Gut 29 Jahre später. Im Sommer 2019 spielt die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Die Spiele werden live im Fernsehen übertragen. Den Werbeclip schauen sich Millionen Menschen im Internet an. Der deutsche Frauenfußball hat einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Dahinter stecken ein harter Kampf und ein zähes Ringen um Anerkennung. Noch 1955 beschließt der DFB-Bundestag in Westdeutschland,
unseren Vereinen nicht zu gestatten, Damenfußballabteilungen zu gründen oder Damenfußballabteilungen bei sich aufzunehmen. Unseren Vereinen zu verbieten, soweit sie im Besitz eigener Plätze sind, diese für Damenfußballspiele zur Verfügung zu stellen. Unseren Schieds- und Linienrichtern zu untersagen, Damenfußballspiele zu leiten.
In Ostdeutschland erklärt das SED-Politbüro im April 1969, Männerfußball ist Leistungssport, Frauenfußball nicht. Stattdessen sollen Frauen turnen, schwimmen oder sprinten. Sie sollen Medaillen bei Olympia gewinnen und damit zum internationalen Ansehen der DDR beitragen. Frauenfußball gehörte nicht zu den förderungswürdigen Sportarten. Doch was, wenn ein Mädchen damals trotzdem Fußball spielen wollte?
Bei mir war es so, ich bin zu meinem großen Bruder, hat gefragt, der sagt, kann ich mitspielen? Nein, du nicht, du bist zu klein.
Katrin Prüß, in Rostock geboren, zwei große Brüder, Talent am Ball. Als Mädchen darf sie im Verein nicht Fußball spielen. Trotzdem wird sie als Erwachsene eine der besten Spielerinnen der DDR werden.
Dann bin ich zu meinem anderen Bruder, weil der war an der anderen Seite. Meine Schwester spielt mit. So ging das los. Und ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber am Ball schon nicht schlecht.
Im Mai diesen Jahres ist Prüß zu Besuch bei ihrer Freundin Sibylle Brüttgam in Brandenburg, an der Grenze zu Berlin. Beide standen gegen die CSFR in der Startelf. Im Fernsehen läuft das DFB-Pokalfinale der Männer, auf dem Grill liegen Steaks und Bratwürste. Auch Sibylle Brüttgam gehörte viele Jahre lang zu den besten Fußballspielerinnen der DDR. Heute sagen beide Frauen, das war eigentlich Zufall.
Ich bin in so einer Sackgasse in Kleinmachnow groß geworden, da war ich mehr oder weniger das einzige Mädchen und da waren die Jungs, haben alle geknödelt. Auf der Sackgasse, wie gesagt, auf der Straße. Mein Bruder hat selber auch Fußball gespielt und da habe ich dann als kleines Mädchen in dieser Jungsmannschaft mitgespielt.
Mittelfeldspielerin Sibylle Brüttgam wird später die Kapitänin des DDR-Teams sein und auch im vereinten Deutschland erfolgreich Fußball spielen. 1994 schaffte sie mit Turbine Potsdam den Aufstieg in die Bundesliga. Katrin Prüß und Sibylle Brüttgam ging es in den 1970er Jahren wie vielen Mädchen in der DDR. Lust zu kicken, aber keine Mannschaft in Sicht. Wie durch eine gläserne Wand schauten sie ihren Brüdern bei den Punktspielen zu.
Na, ich glaube, zu DDR-Zeiten war es aber immer noch so, dass sie der Meinung waren, dass die Frauen hinter den Kochherd gehören. Dass es so eine Männerdomäne war. Und wir als Frauen da ja gar nichts zu suchen haben, weil wir können ja auch mit dem Ball nicht umgehen.
Anstatt weiter Fußball zu spielen, gehen Brüttgam und Prüß zum Tischtennis, zum Handball, zur Leichtathletik. Dabei gab es schon seit den 1960er Jahren Frauenteams in der DDR.
Ich wusste überhaupt nicht, dass es Frauenfußball an sich gibt, dass es überhaupt Mannschaften gibt, dass man mannschaftlich so spielen kann. Ich habe auch Handball gespielt bei Dynamo in Rostock und Werder war heute auch noch.
Es ist der 3. März 1971, 18 Uhr, als etwa 30 Frauen im Clubhaus der VEB Energieversorgung Potsdam verlangen, wir wollen ein Fußballteam. Sie hatten einen Aushang gelesen, dessen Verfasser unbekannt bleibt. Gründen Frauen Fußballmannschaft, bitte melden. Bernd Schröder, beschäftigt im Energiekombinat, kommt an diesem Abend nach dem Abendessen in der Kantine am Clubhaus vorbei.
Ich bin da rein und mein damaliger Sektionsleiter im Fußball, der sagt, was machen wir denn nun, die wollen ja Fußball spielen und wir haben ja gar keinen Trainer. So. Und dann habe ich gesagt, ich bin jemand, der auch eine Entscheidung ad hoc trifft, das kann ja auch eine falsche Entscheidung sein. Und dann habe ich gesagt, ich mache das erstmal, weil ich alle 14 Tage erst wieder zu meiner Familie gefahren bin, hatte also erstmal Zeit. Ne? Und dann ist es eben dabei geblieben.
Nur zwei Tage später stehen 28 Frauen in einer kleinen Halle am Rande der Potsdamer Sportanlage und warten auf Schröders Anweisungen. Es ist so etwas wie der Beginn des organisierten Frauenfußballs in der DDR. Daraufhin wird die BSG Turbine Potsdam gegründet.
Im Frühjahr 2019 sitzt Bernd Schröder in seinem Büro auf der Sportanlage von Turbine Potsdam. Schröder ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Frauenfußballtrainer Deutschlands. Champions League und UEFA Cup Sieger. 6-mal DDR und 6-mal Deutscher Meister. 3-mal DFB-Pokalsieger. Sein ganzes Leben widmete er dem Frauenfußball. Er sagt, die schwersten Gegner standen nicht auf dem Platz, sondern saßen im Sportausschuss der DDR.
Ich habe mich damals mit dem großen Chef des DDSB, Bundesvorstandes Manfred Ewald, die ja nur Hochleistungssportler hervorgebracht haben, mit allen Mitteln, sage ich mal, habe ich mich mörderlich auch gestritten, weil die Frauenfußball nicht gern gesehen haben.
Schröder bekommt kaum Unterstützung von der Regierung. Das offizielle Credo lautet, Frauenfußball soll kein Leistungssport werden. Trotzdem gründen sich nach und nach im ganzen Land Frauenmannschaften.
Schlema möchte die erstmalige Finalchance beim Schopf verpacken. Der Ball scheint schon verloren, da setzt wieder Birte Weiß nach. Und sie schießt aus jeder Lage.
In den 80ern bekommt Turbine Potsdam Konkurrenz aus dem Erzgebirge. Das Team heißt Rotation Schlema und wird von Dietmar Mennel trainiert. Eine seiner Spielerinnen ist Heike Baas. Zentrales Mittelfeld.
Bei uns in Schlema oben, das war ein Hartplatz gewesen, wenn du da hingefallen bist. Da sahst du schon ganz schön aus, ne? Da hat es ihn schon manchmal ganz schön hingewedelt, wo du dann wirklich dachtest, um Gottes Willen, ne? Und das über eine ganze Woche hin. Da hat es dort nur so ein bisschen rausgealtert und dort ein bisschen rausgealtert. Aber es war halt so. So viele Rasenplätze haben wir früher nicht gehabt.
Heike Baas wohnt heute noch in Bad Schlema. Über den dunklen Wäldern hängt dichter Nebel, kleine Dörfer kleben an den Hängen. Bas ist heute 52 Jahre alt, hat müde Augen vom Schichtdienst. In ihrem Schlafzimmer hat sie eine Fußballecke.
Das ist alles, was für das Länderspiel und Nationalmannschaft, was alles war. Das ist mehr Aue, Schlemer.
In einem großen Bilderrahmen hängen Fotos und Urkunden aus ihrer aktiven Zeit. Auf den Bildern sieht man eine junge Frau mit dunklen Locken, die ernst in die Kamera schaut.
Da sieht man dann alte Schulbänke und so. Und es war der Anfang gewesen, wo alles begann.
In der Bundesrepublik spielen 1981 knapp 400.000 Frauen Fußball. In der DDR sind es gerade einmal rund 6.000 in 360 Teams. Die DDR-Mannschaften sind angegliedert an einen Betrieb und heißen deshalb Motor Bautzen, Energie Cottbus oder Post Rostock. Vollzeit arbeiten, nebenher Kinder großziehen und trotzdem noch dreimal in der Woche zum Training gehen und am Sonntag zum Punktspiel fahren. Der Frauenfußball in der DDR entwickelt sich nur, weil Frauen wie Heike Baas alles dafür geben, spielen zu können.
Früh um 5 haben wir uns oder 5:30 in Aue getroffen und sind zu den Punktspielen gefahren. Bis du dann später mal einen Bus gehabt hast, hier so einen Robur, so einen alten Bus und so. Die Korsettstange, Hacker-Katrin, dann komme ich halt im Mittelfeld und vorne dann die Börde und das hat halt funktioniert. Und wenn sie das nicht im Griff bekommen hatten, Potsdam, dann hatten sie ein Riesenproblem gehabt.
Sommer 1989. Der DDR geht es wirtschaftlich immer schlechter. Der Unmut wächst. In den großen Städten gehen jede Woche mehr Menschen demonstrieren. Die Regierung gerät unter Druck. Das ist der Moment, in dem einige Funktionäre entscheiden, wir wollen eine Nationalmannschaft der Frauen. Die Trainer, Dietmar Mennel von Bad Schlema und Bernd Schröder von Turbine Potsdam.
Da ist eine Eigendynamik entstanden, die haben wir selber nicht mehr erkennen können, warum wir gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir also nichts mehr zur Verfügung hatten, auf einmal eine Nationalmannschaft gründen durften. Ob wir noch Geld hatten beim Deutschen Fußballverband der DDR, ich weiß es nicht.
Aus der gesamten DDR suchen sie die besten Spielerinnen zusammen. Heike Baas aus Schlema ist dabei, Sibylle Brüttgam aus Potsdam und auch die Rostockerin Katrin Prüß. In der Sportschule Leipzig sollen die Trainer ein Team zusammenstellen. Sogar das Fernsehen ist dabei. Die damalige Sportjournalistin Maybrit Illner berichtet,
die besten Individualisten zusammenzuführen und zu testen, das ist das Anliegen. Bernd Schröder dafür verantwortlich, gemeinsam mit Dietmar Mennel, Trainer von Rotation Schlema.
Die Spielerinnen erhalten neue Trainingsanzüge, Schuhe und Bälle. Anstatt auf einem Bolzplatz trainieren sie nun mit Lichtschrankensystem und Torkanonen. Während der Staat um sie herum beginnt, sich aufzulösen, trainieren die Frauen und bewegen sich auf ihren Karrierehöhepunkt zu.
Für mich war toll, ganz klar, weil man jetzt auch mal, weiß ich, dieses ganze Umfeld war ja doch ein anderes. Man wurde ja auch ganz anders versorgt. Man ist mit anderen Bussen gefahren, die Unterkünfte, das Essen. Also sag mal, es ging schon die Richtung DFB, sag mal Standard, nur nicht. Aber wir sind nach Leipzig zur Sportschule gefahren, was ja auch eine super Sportschule war. Wir haben da in so einer Halle trainiert, wo Kunstrasen drin war, was wir ja nicht kannten. Also es war schon vieles neu für uns.
Wir haben natürlich ein Problem gehabt, dass wir zu einem Zeitpunkt der Nationalmannschaft gegründet haben, wo einfach die DDR schön am Abgrund war. Das ist ja, das darf man nicht vergessen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass in den Jahren, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, bis zur Mitte der 80er, haben wir eine sensationelle Fußballerin gehabt in Deutschland, in Ostdeutschland. Und wenn sie 89, ne, wenn sie 89, wo alles schön zusammenbricht, ne, eine Frauennationalmannschaft gründen, wo die Leute, wir haben ja alleine 3 Spieler, glaube ich, verloren vor dem Länderspiel, die dann einfach nicht mehr verfügbar waren, weil sie schon woanders waren, weil sie schon in die westdeutschen Gefilde waren.
Heute sagt Schröder, als das erste Länderspiel endlich stattfand, war es eigentlich schon zu spät.
Das Schlimme ist ja, dass das jeden Monat, der vergangen ist, wo wir dieses Spiel nicht gekriegt haben, wir wollten das schon viel eher haben, waren wir sicher, dass das Ding nicht mehr funktioniert. Wir haben, glaube ich, 600 Zuschauer oder was gab, da lachten wir, da haben wir ein Länderspiel. Die Leute haben sich nicht mehr für Sport interessiert. Die waren eigentlich schon mit sich selbst beschäftigt. Es hat sich kein Mensch dafür interessiert. Ein Jahr vorher hatten wir, glaube ich, noch 4.000, 5.000 Zuschauer bei einem normalen Spiel.
Etwa 800 Zuschauer und Zuschauerinnen sehen am 9. Mai 1990 im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion das Spiel. Es gibt keine Live-Übertragung, nur eine kurze Zusammenfassung in der Sendung Sport aktuell.
Und dann in der 35. Spielminute eine Kostprobe der Schießkünste unserer Torjägerin Nummer 1, Katrin Pries. Schade, der Ausgleich wäre verdient gewesen. Auf dem Weg in die Kabine eine Frage an die Torhüterin.
Die Torhüterin wollte etwas mehr beschäftigt werden und hat deshalb selbst Hand angelegt beim Elfmeter.
Ja, eigentlich habe ich nur einen Ball gespielt mit den Füßen, ja, und hat sich drüber fallen lassen und das Elfmeter gegeben.
Und was kommt in der zweiten Halbzeit noch raus?
Ein Sieg.
0-1, 0-2, 0-3. Die DDR-Auswahl hat keine Chance gegen das GSFR-Team.
Ich glaube, dass die Situation der Gesellschaft praktisch schon in den Köpfen der Spieler war. Die haben sicherlich gewollt, gar keine Frage, aber sie hatten das Gefühl, dass wir irgendwo so ohnehin auf dem abhängenden Ast waren. Das ist Unterbewusstsein. Wenn wir das jetzt sagen, die haben sich nicht richtig gekämpft oder was, das stimmt ja alles nicht. Die konnten nicht mehr. Und das ist ja auch eine Frage, welche Motivation habe ich? Die kommen von den Familien zu Hause, da sind schon die ersten bald arbeitslos. Die wissen, dass die Industrien zumachen, die sind drum und dran. Ja, wie wollen sie motiviert sein? Das können sie nicht wegdrücken. Kein Mensch wusste, wo es lang geht. Viele Familien, wo die herkommen, die haben immer gesagt, würde ich jetzt hier ein Länderspiel machen, wir sind doch bald am Boden oder so. Da habe ich das Gefühl, dass die das mitgebracht haben.
Mit dem versprochenen Gewinn hat es ja noch nicht geklappt.
Nicht
traurig?
Ja, ein bisschen schon. Wir hatten uns viel vorgenommen für das erste Spiel und sind uns sehr enttäuscht, dass es so hoch ausgegangen ist.
Waren die Tschechen vielleicht doch stärker, als sie erwartet hatten?
Nee, wir waren eigentlich gut aufs Eingestellt. Der Trainer hat extra nochmal das Spiel angeguckt. Das Europameisterschaftsspiel gegen die BRD. Und waren eigentlich gut drauf eingestellt, aber.
Die Hoffnung der Trainer war, gewinnen wir das Spiel, wird der Frauenfußball endlich anerkannt. Doch die Geschichte macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat.
Für die Spielerinnen geht es nach dem 3. Oktober 1990 nicht mehr nur um Fußball. Sie kämpfen um ihre Existenz. Überall in der ehemaligen DDR machen die Betriebe dicht. 2,5 Millionen Menschen werden arbeitslos. Für Heike Baas aus Bad Schlema bedeutet die Wende auch das Ende ihrer Karriere. Sie wird entlassen, schlägt sich mit kleinen Jobs durch, kämpft ums wirtschaftliche Überleben und irgendwann bleibt keine Zeit mehr für den Fußball.
Wir saßen ja nicht nur zu Hause, ich meine, wir mussten ja nebenbei auch arbeiten. Ne? Deswegen musst du ja dann irgendwann mal an deine Zukunft denken. Du kannst ja nicht immer sagen, hier was auf, hier Fußball. Irgendwann ist halt einfach mal so, dass du sagen musst, der Fußball ist halt nur noch im Hintergrund und alles andere schiebst du vorne ran. Und so war es dann damals auch gewesen.
Im Westen Deutschlands interessiert sich kaum jemand für Fußballerinnen aus der ehemaligen DDR.
Klar war es alles ein bisschen komisch gewesen. Ich meine, die haben damals auch gewusst, wir haben eine DDR-Nationalmannschaft gehabt und wir haben auch gute Spieler gehabt. Da hat man halt gemerkt, dass dieser Unterschied DDR-BRD halt dann gerade zu dem Zeitpunkt sehr groß war, wo dieser ganze Zusammenschluss überhaupt nicht stattgefunden hatte, wo das eigentlich auch diesen BRD-Nationalmannschaften eigentlich überhaupt nicht interessiert hat, würde ich mal sagen, ob es da irgendwie gute Spieler gab oder nicht.
Nur eine Spielerin wird in die gesamtdeutsche Mannschaft übernommen, Birte Weiß.
Oder willst du Klavier spielen oder was willst du machen? Mädchensport? Willst du Mädchensport machen?
Nee.
Na, da habe ich schon gedacht.
Gut.
Ach so, ja, ja. Aber du hattest ja keine Lust. Los geht's, auf geht's, komm, Oskar.
Knapp 400 Kilometer von Bad Schlema entfernt, im niedersächsischen Westerzelle, steht an einem Montagabend die 47 Jahre alte Birte Weiß auf einem Fußballplatz und brüllt Kommandos. Sie ist vielleicht die einzige Gewinnerin vom 9. Mai 1990. Dabei hat sie an dem Tag gar nicht gespielt. Heute trainiert sie die Kinder vom VfL Westerzelle. Vor ihr wuseln 5-jährige Jungs über den Rasen und kicken Bälle vor sich her. Weiß sagt, es gibt immer noch sehr wenige Mädchen, die als Kind im Verein Fußball spielen.
Ein einziges Mädchen habe ich nur hier, leider. Aber ist auch nicht verwunderlich, weil in dem Alter zwischen 4 und 6 entscheiden sich noch nicht wirklich die Mädchen zum Fußball. Das kommt erst später. Naja, wollen, glaube ich, nicht alle, dass die Mädchen auf den Fußballplatz gehen.
Wie auch Heike Baas ist Weiß im Erzgebirge aufgewachsen. Auch sie hat bei Rotation Schlema gespielt. Doch ihre Geschichte nahm eine andere Wendung.
Weiß gilt als Ausnahmetalent in der DDR. Doch vor dem Länderspiel reißt ihr Kreuzband. Anstatt mit den anderen Frauen in Potsdam aufzulaufen, übt sie Gehen in einer Klinik. Als die deutsche Nationalmannschaft 1991 ein Testspiel im sächsischen Aue hat, wird Weiß als einzige Spielerin aus dem Osten nominiert.
Also ich denke mal, ob unbedingt gewollt war, dass welche aus dem Osten dort mitspielen, glaube ich nicht. Es war eben gezwungen. Ich denke, ich hätte eigentlich nicht die Einzige sein müssen, weil es gab schon echt auch gute Fußballerinnen bei uns. Vielleicht haben sie mich ausgewählt, weil das Spiel, was damals in Aue war, ja, ich kam aus der Nähe, obwohl da noch ganz viele andere eigentlich auch aus der Nähe kamen, die es, denke ich, auch verdient gehabt hätten, weiß ich nicht. Kann ich echt nicht sagen, warum nicht. Vielleicht haben sie unsere Trainer gefragt oder keine Ahnung.
Weiß ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Die Zugehörigkeit zur Nationalmannschaft öffnet ihr neue Türen. Sie bekommt ein Angebot vom Bundesligaverein aus Wolfsburg, verbunden mit einer Arbeitsstelle bei VW. Weiß nimmt an und zieht in den Westen.
Und irgendwann war dann klar, wir schaffen den sportlichen Erhalt in der Bundesliga nicht mit Aue. Und dann kam eigentlich alles so ins Laufen. Ah, willst du nicht mal in Wolfsburg? Und unser Arbeitsvertrag bei der Wismut AG lief dann auch aus mit dem Abstieg aus der Bundesliga. Und somit, ja, musste man sich umorientieren. Und ich gesagt, okay, ich gucke mir das an, keine Frage. Mein Freund kam aus Celle-Wolfsburg, das sind 60 Kilometer, also nicht diese Entfernung. Ich habe gesagt, ja, okay, gucke ich mir an. Ausschlaggebend war ein Arbeitsplatz. Haben die gesagt, okay, können wir machen. Ja, und so kam das dann.
In Wolfsburg verdient sie mehr als jede ihrer Freundinnen im Erzgebirge. Es ist ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann.
Nach 4 Wochen habe ich das erste Mal zu meiner Mutter gesagt, ich habe gesagt, das halte ich nicht aus, ich werde verrückt. Als ich meinen Eltern gesagt habe, was die gesagt haben in Wolfsburg, was ich dort für ein Geld verdiene, da guckt meine Mutter und hat gesagt, das glaube ich nicht. Ich habe gesagt, du, das haben die gesagt. Hat gesagt, probiere das. Wenn das nicht so ist, du kannst ja jederzeit zurück. Und Tatsache, wir haben dieses Geld verdient. Es war unvorstellbar.
Sie ist nicht die einzige Spielerin, die in den Westen wechselt. Wer die Chance bekommt, geht. Ein Rückschlag für den ostdeutschen Frauenfußball, von dem er sich nie erholt. Gerade einmal 2 Ostmannschaften spielten in der Saison 91-92 in der Bundesliga. Nach der Saison ist keine mehr dabei.
Was also bleibt von diesem Spiel am 9. Mai 1990?
Das Empfinden, irgendwas Einmaliges. Es gab ja vorher keinen. Es gab eins und das war's. Und diese Empfindung, sag ich mal, das ist wie, als wenn du ein Wissenschaftler irgendwas gefunden hast. Du wusstest, es ist das Allererste und es ist immer was Besonderes. Weil es gab nichts anderes.
Obwohl sie verloren hatten, obwohl sie nie wieder in einer Nationalmannschaft spielen durfte, für Heike Baas war das DDR-Länderspiel einer der wichtigsten Momente ihres Lebens. In der Fußballecke im Schlafzimmer hängen bis heute die Fotos und die Urkunde. Sie sagt, es ist ein Moment, der bleibt.
Weil es halt als einzige Länderspiel war, sagen wir mal so, und weil du halt da einfach mit dabei warst. Ist halt Geschichte, was zur DDR mit dazugehört.